da von den Kids.
So, ja, immer wieder.
Blinkt das bei dir noch?
Weiß nicht. Muss
ja, sein, sieht gut aus. Sag mal was.
Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Test, Test, Test. 1, 2, 3, 4.
Das ist eine Podcaster-Krankheit, die müssen immer alles mitschneiden.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Heute geht es um mich. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute geht es um Andy Scholz. Und zwar hatte ich die Ehre, zu einem Artist Talk in den Kunstverein Ruhr eingeladen worden zu sein. Wer den Kunstverein Ruhr nicht kennt, er ist ein kleiner, feiner Ausstellungsraum mitten in der Innenstadt von Essen am Kopfstadtplatz. Kurator seit mehreren Jahren ist Peter Friese, der immer wieder sehr interessante Positionen des künstlerischen Schaffens präsentiert. Zuletzt Johanna von Monkiewicz. Mehr zu dem Programm findet ihr natürlich unter www.kunstverein-ruhr.de. Ja, dass ich da mal sitzen werde, um über meinen Werdegang und meine Sicht auf die Dinge und die Kunst zu sprechen, das habe ich kaum geglaubt. Zumal ich dort nebenan im Forum für Kunst und Architektur vor genau 21 Jahren meine Diplompräsentation gezeigt habe. Aber ich will gar nicht zu viel erzählen, denn meine Stimme werdet ihr jetzt noch eine ganze Weile hören. Das Gespräch führte Tankred Stachelhaus, den ich seit über 20 Jahren kenne, der lange als Feuilletonist in Essen geschrieben hat und jetzt gerade der erste Vorsitzende des Kunstvereins Ruhr ist. Aber auch das hört ihr hier gleich. Freue mich, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß.
Den Andy, wie irgendwie kriege ich es nochmal hin.
Das Andy, ist kein Problem, ich bin nicht eitel. Es ist alles gut. Aber tatsächlich, die Geschichte ist ganz lustig, weil Andy Scholz heiße ich tatsächlich seit der fünften Klasse.
Ja.
Und deswegen klingt es für mich immer noch ein bisschen ungewohnt, wenn ich Andi genannt werde. Aber im Ruhrgebiet ist es völlig normal, dass man Andi sagt. Das ist ein Klassiker, glaube ich.
Ja. Ja. Also ich kenne den Andy schon ziemlich lange. Ich glaube, seit über 20 Jahren. Wir haben uns kennengelernt in der Galerie Ockhardt. Ich weiß nicht, ob die irgend noch jemand kennt. Und Dirk Ockhardt war ein junger Galerist, richtig grün hinter den Ohren und sehr viel Dampf hatte der so drin. Und hat eine ganz junge Position gezeigt und hat eben unter anderem sich ein Auge auf den Andy geworfen. Ne? Und da habe ich eine schöne Ausstellung gesehen. Und so sind wir in Kontakt geblieben. Er ist ja Fotograf. Ich wollte gerne gleich mal ein bisschen was zu seiner Biografie sagen. Mir ein bisschen was aufgeschrieben, damit ihr
wisst. Ja, und Tankred ganz bescheiden. Er hat geschrieben über mich. Ne? Er hat dann einen Artikel geschrieben.
Ja,
so sind wir auch immer wieder in Kontakt geblieben, weil du immer wieder geschrieben hast, irgendwie kleine Sachen, und mich dann auch selber eingeladen hast. Kommen wir später zu.
Ja, ja. Ich hatte eine kleine Rubrik in der Neuen Ruhr-Zeitung. Einmal in der Woche galt es, sie zu füllen. Das war natürlich super, weil ich auch für die Kunstszene hier, glaube ich, weil man nicht immer kämpfen musste, können wir einen Artikel haben und so weiter, weil es war klar, es gibt da eine Rubrik. Und die habe ich betreut und ich hatte ein offenes Ohr für Kunst und bin gerne zu Vernissagen gegangen und habe die auf diese Art und Weise viele Ausstellungen gesehen, ja, hier in Essen. Also, Andy Scholz. Ich mache mal einen kleinen Parcoursritt durch seine Biografie. Wurde 1971 in Varel geboren, das ist am Jadebusen, also ein echter Ostfriese.
Ja.
Und ich glaube, darf ich das Geheimnis verraten, dass du auch nordische Lieder noch manchmal anstimmst?
Darfst du. Selber schreibe.
Selber schreibst, ja. Also das ist ein kleiner Ort mit 24.000 Einwohnern.
Ja.
Du studiertest Philosophie und Medienwissenschaften an der Universität Düsseldorf, Kunst und Design an der HBK Braunschweig und Fotografie, Fototheorie an der Folkwang-Universität der Künste in Essen. Du bist freier Künstler, Autor und Dozent. Seit 2012 unterrichtest du an verschiedenen Instituten, unter anderem der Universität Regensburg, der Fachhochschule Würzburg, der North Dakota State University in Fargo.
Wo mich dann der Dirk ja hingeholt hat, quasi auch.
Ja, gehen wir gleich noch rüber über deine Sachen da. und der Philipps-Universität in Marburg, Ruhr-Universität Bochum, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg. Also das könnte ich jetzt endlos, glaube ich, hier weiterführen. Also
aber es waren deine immer Biografie nur kleine Lehraufträge, ne? Länger, keine Professuren.
Länger als die vom Papst, als du mir die rübergeschickt hast. Ja, aber was jetzt so heraussticht, ist eben seit 2016 bist du künstlerischer Leiter und Kurator vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder in Regensburg. Das hast du gemeinsam mit Martin Rossner gegründet und dann kam Corona und ihr habt überlegt, wie könnt ihr dieses Festival weitermachen und dann hast du einen Podcast gegründet, das dann auch integriert wurde, auch nachdem das Festival wieder vernünftig anlief, habt ihr das weitergeführt und auch integriert dann. Und dieser Podcast heißt Fotografie neu denken, immer mit einem Punkt dazwischen. Und irgendwo habe ich so gesehen.
Kann sein, aber nee.
Also das schneidest du raus. Übrigens wird hier dieses Gespräch gerade aufgezeichnet, deswegen habe ich hier so einen Pin, weil er gerne diesen Podcast, je nachdem wie er wird, also das Schrott wird nicht.
Ne? Je nachdem, was du fragst.
Je nachdem, was ich frage, dann auch verwurst ist. Ja, ja. In dem
Podcast, ja, klar. Ja. Das ist eine Podcaster-Krankheit, ne?
Ja, und da hast du schon über 200 Personen aus dem fotografischen Universum interviewt, in deinem Podcast zu Gast gehabt. Es gibt noch ein paar mehr Folgen, die dann so Zusammenfassungen sind. Und
ja, oder über das Festival berichten, Deutscher Fotobuchpreis, der ja auch dann dazugehört, genau.
Aber ich will erstmal über die Künstler Andy Scholz sprechen. Ich habe dazu meinen alten Artikel, den ich über dich geschrieben habe, herausgesucht. Er ist nicht besonders gut, muss ich sagen, aber ich sehe da einige handwerkliche Fehler und ist ein bisschen pedantisch und so weiter.
War halt von 20 Jahren.
Gut geschrieben. Es ist wirklich nur ein Absatz, weil ich habe ja, wie gesagt, so eine kleine Rubrik gehabt, da habe ich immer nur ganz schnelle Kurzkritiken oder Kurzinfos rausgelassen. Und ich hatte schon bessere Artikel über dich, aber die habe ich nicht gefunden.
Okay. Das ist doof.
So. Allerweltsmotive lichtet Andy Scholz ab. Rolltore, Straßen, Kaugummiautomaten, Tunnel und immer wieder Hausfassaden. Doch dies macht er mit einer solch lakonischen Ironie, dass man fasziniert vor den Fotos stehen bleiben muss. Die Galerie Obrist am Museum widmet dem Essener Künstler bis zum 23. Mai eine groß angelegte Schau. 2007 ist das, ja? Scholz spricht von meiner Art zu sehen und dem Charme der Rudimente alter Zeiten. Düster sind meist seine an Filmkulissen vom Endzeit-Thriller im Heroin-Chick die Blade erinnernden Bilder. Große Schatten legen sich aufs Mauerwerk. Kohlenstaub färbt den Putz ein. Ihn interessiert der Moment, wo eine Situation kraftvoll erscheint. Die Motive findet der 35-Jährige im ganzen Ruhrgebiet per Zufall. Etwa einen heruntergekommenen Tunnel aus der Jugendstilzeit in Duisburg. Die einst prachtvolle Ausstattung lässt sich nur noch erahnen. Der helle Mittelstreifen und die Neonleuchten zeichnen eine Linie ins Foto. Überhaupt, die Komposition spielt eine wesentliche Rolle. Geschickt setzt Scholz an der Karlstraße 59 die Dreckspuren der Vergangenheit unauffällig in Beziehung zur geometrischen Form. Würde ich heute nicht mehr sagen, aber
was würdest du nicht mehr so sagen?
Ich glaube, man müsste das deutlich ergänzen,
ja.
Weil er hat zum Beispiel auch den Neubau des Museums Volkbanks fotografiert. Da durftest du
aber das war später, ne?
War einiges später, ne?
Genau, das ist aber später.
Es waren schon viele Motive immer dabei, die beispielsweise Gänge zeigten, Passagen oder Autos. Irgendwie hat es oft mit Mobilität als solches zu tun oder mit irgendwie Transfer oder Transformation. Es waren Orte, beispielsweise diese Unterführung, die ich jeden Tag sehe, weil ich habe die geklaut.
Nee, ich habe sie nie abgeholt.
Die hängt bei uns im Hausflur, ja. Also, bevor ich reinkomme, ist eine Unterführung, das ist dann Überbleibsel aus diesen Kunst im Wohnraum,
genau,
aus der Ausstellung, und er hat sie nie abgeholt und ich war jetzt aber auch nie dahinterher, dass er die abholt, weil die mir so gut gefällt und das ist einfach eine...
Also ich habe sie bewusst nicht abgeholt, sagen wir mal so.
Ja. Okay, es ist eine Unterführung zu sehen, rötlich und dunkel, aber ohne künstliches Licht.
Ja, ja.
Das war groß auf Debond aufgezogen.
Das ist übrigens immer bei meinen Arbeiten so. Es ist immer das vorgefundene Licht.
Ja. Groß auf die. Und dann, ja, es sind so Momente des Übergangs, des Wechsels und das hätte ich gerne noch reingeschrieben. Aber jetzt habe ich so viel geredet. Dachte ich mal, was sagst du, wollte ich dich auch mal ein paar Fragen
gerne
stellen. Dir ein paar Fragen. Ne? Wie bist du zur Fotografie gekommen?
Jetzt zitiert er mich in meinem Podcast. Das ist meine erste Frage immer an meine Leute. Wie bin ich zur Fotografie gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe ja erst Malerei studiert oder Malerei gemacht. Meine Mappen waren immer Malerei. Und irgendwie war mir das aber nicht genug. Also ich habe immer versucht, so die Medien miteinander zu verbinden. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel mir irgendwann mal nach meinem Abitur, als ich dann, da habe ich immer gemalt, also ich habe auch Kunstleistungskurs gehabt und immer gemalt und gezeichnet. Und dann aber irgendwann mal die Kamera von meinem Vater benutzt und dann mit Dias fotografiert von einem Freund von mir und diese Dias auf eine Diafläche projiziert und die wieder abfotografiert und immer so rumgespielt damit. Und damit bin ich dann auch genommen worden, zum Beispiel in Braunschweig, zum Beispiel. Das war eine ganz schöne Sache dann, dass ich dann, weil ich immer an der Akademie studieren wollte und keine Akademie hatte mich genommen mit meiner Malerei, aber mit dieser Fotografie, die ich dann eingereicht habe, damit haben sie mich dann genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kannst du dich ja intensiver damit beschäftigen. Oder musste ich vielleicht sogar damit beschäftigen. Und dann habe ich da angefangen, in Braunschweig in dem Schwarz-Weiß-Labor nächtelang durchzuarbeiten, wie man das dann halt so macht als Student.
Was waren das für Motive?
Auch wieder lustigerweise so vorgefundene Straßenmotive. Ich hatte zum Beispiel, kennt vielleicht jeder von euch, plattgedrückte Dosen fotografiert auf der Straße. Ne? Gibt's heute weniger, weil es Dosenpfand gibt. Damals gab es auch keinen Dosenpfand. Und da habe ich dann immer diese Dosen, die dann so kaputt geknickt, kaputt getreten waren, Flaschen fotografiert und die dann schwarz-weiß abgezogen.
Ja.
Die müsste es auch noch geben in meinem Archiv. Das waren so die ersten Anfänge, das weiß ich noch sehr genau, wie ich die dann auch vergrößert habe, aber in schwarz-weiß dann. Weil dieses Labor eben nur schwarz-weiß konnte. Das ist dann wieder der Grund, warum ich mich dann in Essen beworben habe, weil hier in Essen gab es halt den Studiengang mit 5 Professuren. In Braunschweig gab es nur 2, also Michael Hurt damals und Dörte Heisfeld. Und hier gibt es 5 Professuren mit einer Theorieprofessur noch dabei, Hertha Wolf. Und da habe ich dann gesagt, okay, da muss ich nach Essen mich irgendwie orientieren.
Wie war für dich das so als Friese, so in die Großstadt zu kommen?
Ach, das war, ich hatte ja vorher schon in Düsseldorf angefangen, Philosophie zu studieren, weil ich von zu Hause weg wollte.
Okay.
Und insofern, das war jetzt keine Überraschung. Ich hatte mich immer schon in größere Städte orientiert. Und ich bin in Wilhelmshaven aufgewachsen. Das ist eine 80.000 Einwohnerstadt, nicht weit von Varel. Man sagt über Varel, nicht Varel.
Okay.
Das war für mich kein, außer der Karneval in Düsseldorf. Das war krass. Ich weiß noch genau, als ich zum ersten Mal in Düsseldorf ankam und ich hatte die Wohnung bezogen, ich weiß gar nicht, Januar, Februar, weil dieses Studium irgendwie im April anfängt oder was. Und dann dachte ich, jetzt gehst du mal in die Innenstadt, irgendwie brauchst ein paar Sachen, keine Ahnung. Und es war Weiberfastnacht, so machst du das. Und ich gehe so die Heinrich-Heine-Allee, U-Bahn raus, da ging das schon los, wo ich dann dachte, was ist hier denn eigentlich? Was stimmt hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann bin ich so raus in die Altstadt. Und dann kamen mir tatsächlich jede Menge betrunkene Leute vorbei entgegen, die mich irgendwie anfassen wollten. Und ich dachte, ich muss hier weg. Mhm. Und seitdem bin ich auch nie wieder Karneval, dann bin ich mal weg nach Hause.
Ja, der Norden hat es nicht so mit Karneval.
Nee, gar nicht. Ja, ja. Gar nicht. Außer als Kind im Kindergarten oder in der ersten Klasse vielleicht noch. Aber sonst nicht. Das war krass. Das war so der einzige Schock. So ein bisschen. Ja.
Verstehe. Ich habe auch gelesen, dass du an der Bühne warst.
Ja, stimmt.
Und Schauspieler.
Ja.
als ich das heute gelesen hatte, irgendwie ist mir das dann so aufgefallen, dass deine Bilder ja durchaus auch schon ein bisschen was Bühnenartiges haben.
Das hat auch irgendwer mal geschrieben, ja.
Ja?
Ja.
Also man sieht zum Beispiel einen alten Ford oder so weiter.
Ein Ford Transit.
Ford Transit. Ja.
Oder
die ja. Ränder werden immer dunkler, so wie so Bühnenraum. Und ja, irgendwie perfekt beleuchtet.
Also Theater hat mich immer fasziniert, genau wie Film. Das ist ja auch immer wieder David Lynch im Gespräch gewesen oder jemand hat dann auch über David Lynch nachgedacht in meinem Arbeitszusammenhang sozusagen. Also diese Nachtaufnahmen, ne, dieses düsterne Lost Highway-mäßig quasi. Ich weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat, aber weil ich auf der Bühne war ich ein Jahr. Also es gibt diese Landesbühne Niedersachsen-Nord in Wilhelmshaven und ich wollte irgendwie mir das mal angucken, weil ich irgendwie das interessant fand. Und dann gab es diese Möglichkeit eben, dass die Statisten gesucht haben, die auf Tournee mitgehen, weil diese Landesbühne heißt eben Landesbühne, weil sie ostfrieslandweit auf Aufführungen macht. Ne? Also wir sind dann mit dieser Truppe quasi durch ganz Ostfriesland getourt in diese kleinen Ausstellungs- und Theaterhäuser. Ne? Die hatten dann keine eigenen Ensemble, sondern die haben sich immer das eingekauft. Und das hatte diese Landesbühne gemacht. Und wir haben die West Side Story einstudiert. Und da brauchte man ja viele Schauspieler und dann auch eben diese beiden Gruppen. Und ich war dann einer der Puerto Ricaner, musste dann tanzen, singen und auch Sprechrollen übernehmen. Und das habe ich dann halt ein Jahr lang gemacht, weil diese Tour ein Jahr lang ging. Und dafür habe ich einen Vertrag gekriegt. Haben wir alle einen Vertrag gekriegt. Also haben wir nichts anderes gemacht in dem einen Jahr.
Okay.
Und deswegen, das war aber eine super Erfahrung natürlich. Ne? Das war irgendwie so auf Tour sein irgendwie. Ein Jahr lang von Bühne zu Bühne. Norderney, die Inseln haben wir bespielt. Ne? Wir waren auf den ostfriesischen Inseln zu Gast.
Und also so einen Einfluss auf deine Fotografie siehst du jetzt nicht so, wie das jetzt so plakativ wäre, so mit dieser Bühne beispielsweise.
Nee, glaube ich, weiß ich nicht. Das kann man natürlich so interpretieren im Nachhinein, das geht. Und ich kann das auch nachvollziehen. Aber das ist eher so mein Interesse grundsätzlich gewesen. Ich habe mir natürlich auch alle möglichen Theaterstücke angeguckt, immer wieder, ne? Weil ich dann auch in diesem Theater unterwegs war oder auch in diesem Leben stattgefunden habe und habe mir natürlich ganz viel Theaterstücke angeguckt. Kann sein, dass das, also die West Side Story war natürlich bunt, laut, groß, ne, so. Und das war überhaupt jetzt keine avantgardistische Sichtweise oder irgendwas, ne, sondern und auch keine künstlerische in meinem Verständnis, ne, sondern genau das Gegenteil eigentlich, ne. Es war mehr so ein Musical halt, ne, ist ja auch ein Musical.
Dann gehen wir nochmal so zurück zu den Orten der Transformation. Die haben dich ja auch nach Dakota geführt.
Ja, nach North Dakota.
Ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, wir haben ja Dirk Ockert schon angesprochen. Der ist ja dann irgendwie, muss man vielleicht ein bisschen ausholen, der war als Schüleraustausch, war der in North Dakota, in Fargo eben, als Schüleraustausch ein Jahr in North Dakota und ist dann... ist dann immer mal wieder dahin, weil er befreundet war mit einigen und es hat lange gehalten und dann ist er dahin und hat da dann die Mutter seines Sohnes kennengelernt und so kam das dann, dass er dann irgendwann entschieden hat, er muss nach North Dakota ziehen, weil die Mutter seines Sohnes wollte nicht nach Deutschland. Die wollte in Amerika bleiben. Und er hat dann gedacht, okay, Business kann ich überall machen und ist dann nach North Dakota ausgewandert quasi. Mhm. Also fast 10 Jahre lang. Und damit war auch quasi die Galeriearbeit zu Ende zu dem Zeitpunkt. Er hatte sich ja klassischerweise 3 Jahre Zeit genommen, um durchzustarten mit dieser Galerie Ockert. Und das hat aber nicht so richtig funktioniert. Also das hat jetzt nicht dazu geführt, dass er ein reicher Galerist wurde, sondern das hat zwar funktioniert irgendwie, aber er hat sich das so ein bisschen anders vorgestellt. Er hat gedacht, nach 3 Jahren funzt das richtig und das hat es nicht. Und dann ist er Immobilienmakler, also Realtor heißt das, oder wie heißt das in Amerika, geworden und hat dann auch da Business gemacht. Und das hat er erfolgreich gemacht. Also er ist in diesem Handel geblieben, aber hat nicht mehr Kunst verkauft, sondern Häuser verkauft. Und das hat er sehr, sehr erfolgreich gemacht in North Dakota. Und hat aber da auch natürlich, das ist dann auch, Dirk Ockert, das ist ein Tausendsasser, der auch unheimlich viel Energie hat, das hattest du ja auch schon angedeutet. Und der hat natürlich dann mit diesen Museen, die es da gibt, in Moorhead, also in Minnesota ist dann ja direkt der nächste Staat Richtung Osten. In Moorhead ist dann, Fargo Moorhead ist quasi so eine Stadt, die eigentlich eine große Stadt ist, mit 200.000 Einwohnern. oder 300.000, aber dann durch diese Staatsgrenzen, durch diese Bundesstaatsgrenzen geteilt ist. Deswegen ist das eine Faro und das andere Moorhead. Und in diesem Moorhead gibt es aber ein großes Museum. Und da war er dann Member of Board, oder wie man das nennt in Amerika. Er war so in diesem Vorstand mit drin, mhm, und hat mich dann eingeladen, über diesen, da eine Ausstellung zu machen. Weil ich dann vom deutschen Generalkonsulat auch wieder durch Dirk einen Antrag stellen konnte beim deutschen Generalkonsulat in Chicago für eine Arbeit über das Fracking. 2013, 12, 13, 11 ging das los. So, da wurde das dann stark gefördert und dann haben sie da Öl durch Fracking gefördert und ich wollte mir das angucken und habe dann Anträge gestellt, bla bla, und dann lief das irgendwie. Das
in der Ödlandschaft erwartet.
Und dann habe ich da fotografiert. Genau, was ich erwartet habe, ist ja, können wir ja gleich nochmal drüber reden, aber ich habe auf jeden Fall da eine Arbeit gemacht und das ist dann ausgestellt worden in diesem Museum 2014. Und ich habe dann zweimal, weiß nicht wie viel, 2-3 Monate war ich dann zweimal 13 und 14 in den USA und habe unter anderem da auch den Lehrauftrag gehabt dann an der Universität. Das war sozusagen so ein, ne, so ein Finanzierungspaket, was sie da geschnürt Bundle haben, ne? So ein Bundle, genau. Wie man das so macht. Das mache ich ja heute auch mit dem Festival und so. Das ist dann irgendwie alles ganz gut, wenn man dann so ein paar Sachen zusammenschnürt. Und so haben die das auch gemacht und das war dann so eine Refinanzierungssache insgesamt. Und das war super. So,
ja. Ja, mit welcher Erwartung bist du da hingegangen?
Genau, ich hatte also erwartet, ich würde da irgendwie das böse Fracking sehen. Um dann festzustellen, dass die Prärie ist. Und das Fracking ja unter der Erde stattfindet. Man hätte das natürlich auch nicht anders ahnen können eigentlich, aber ja, so. Und dann habe ich aber dann diese Arbeiten gemacht, die dann das Ganze drumherum zeigen, ne? Die Ölzüge, die Öl-LKWs natürlich, die da rumfahren. Aber es war gar nicht so dramatisch, wie ich es mir vorgestellt habe.
Mehr so dokumentarische Fotografie?
Genau, da bin ich so ein bisschen unter uns jetzt hier, so ein bisschen in die Dokumentarfotografie abgerutscht. Okay. Könnte man sagen, weil ich, ja, warum eigentlich, ist eine gute Frage. Vielleicht war das Konzept zu schwammig, weil ich eben nicht diese Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt. Ich habe nicht die Bilder gefunden, die ich erwartet hatte. Ne? Ich habe auch nachts, bin ich da mit dem Auto, mit dem Mietwagen durch die Gegend gefahren. Irgendwie 4000 Meilen bin ich durch die Gegend, durch ganz Nord-Dakota bin ich gefahren, ne? Immer von einem Ölfeld zum anderen. Aber die sahen alle gleich aus. Und es war überhaupt nichts so, wie ich das dachte, dass es aussieht.
So wie der Dirk Ockert hast du dich ja dann auch umorientiert. Ne? Du hast ja dann die künstlerische Fotografie auch ein bisschen beiseite geschoben.
Ja, ja, das fing da an. Das hatte ich ja dann auch in unserem Vorgespräch auch schon erwähnt. Ne? Also 2014, 2015 lief das so ein bisschen nicht so, wie ich mir das gedacht habe auch. Also die Galerieausstellungen wurden weniger. Es mag an meinen Arbeiten gelegen haben, mag am Markt an sich gelegen haben. Das ist aber vielleicht eine ganz andere Diskussion. Aber ich habe einfach gedacht, ich nutze immer die Chancen so ein bisschen, die mir geboten werden. Und dann habe ich halt 2016 die Chance gehabt, das Festival zu gründen in Regensburg und habe das gemacht. Da muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen. Also 2012 habe ich ja diesen Lehrauftrag in Regensburg gekriegt, nachdem ich eine große Einzelausstellung hatte in der Städtischen Galerie Regensburg. Der Katalog liegt auch da hinten auf dem Tisch. Und da sind im Grunde genommen diese ganzen Arbeiten, über die wir gerade gesprochen haben, auch zu sehen da drin in dem Katalog. Habe dann diesen Lehrauftrag gemacht, habe Martin Rosner kennengelernt und die Stadt Regensburg hatte sich auf die Fahne geschrieben, in einem Stadtratsbeschluss, wir wollen Stadt der Fotografie werden. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber das haben die einfach so beschlossen und hatten irgendwie Geld bereitgestellt. Und Martin Rosner wusste das natürlich, weil er in Regensburg lebt, ich ja in Essen. Und ich aber immer als Lehrbeauftragter immer regelmäßig in Regensburg war und wir uns auch immer wieder getroffen haben, auf ein Bier oder Kaffee, wie auch immer. Und dann erzählt er mir das. Und dann sagt er, lass uns doch mal was machen. Dann lass uns doch eine Ausstellung machen. Lass uns doch das machen, was unsere Vorstellung ist von Fotografie. Weil wir uns zu dem Zeitpunkt so ein bisschen einig waren darüber, es gibt jede Menge Fotofestivals. Die sind mittlerweile alle fast weg. Lustigerweise. Aber die machen Foto-Foto. Foto-Foto ist jetzt auch wieder so ein Begriff aus der Foto-Community. Das ist eben vielleicht dieser dokumentarische Gedanke, der auch in Fotografie steckt. Ne? Also etwas abzubilden, was man so sieht. Ja, also als ganz einfache Vereinfachung. Und das passiert halt gerne auf diesen Fotofestivals. Da wird dann auch ganz viel über diese technische Seite geredet. Welche Kamera denn und welche Belichtung und wie hast du das denn gemacht? Ich habe das jetzt vorhin auf diesem Zettel auch wieder entdeckt. Da hat auch jemand dezidiert aufgeschrieben, wie er das denn gemacht hat, das Foto. Und das ist so ein klassisches Foto-Foto-Festival. Und Martin und ich waren uns aber einig darüber, dass es kann es ja nicht sein, immer nur darüber zu reden. Und das, warum eigentlich?
Ja.
Ich rede ja mit einem Maler auch nicht darüber, es sei denn, er ist Maler vielleicht. Also, aber was hat er denn jetzt für eine Firnis angerührt? Oder wie hat er denn jetzt seine Pigmente angerührt? In welchem Verhältnis? Sondern ich gucke mir ja die Malerei an, die da hängt. Also ich zumindest. Und will das wissen. Was soll das? Oder was sagt mir das? Und so sehe ich die Fotografie eben auch. Also, was sehe ich denn eigentlich? Mhm. Und deswegen haben wir das Festival auch ganz bewusst nicht Fotofestival Regensburg genannt, sondern eben Festival fotografischer Bilder. Und so, wir haben ja sogar einen Künstler hier sitzen, der bei dem ersten Festival 2017 als Künstler dabei war, nämlich Jürgen Stark. Und wenn man seine Arbeiten sich jetzt anguckt, dann würde ich jetzt sagen, das ist auch nicht, das ist kein Foto-Foto-Zeug sozusagen. Ne? Sondern das ist was völlig anderes. So. Und genau darum geht's in dem Festival. Um was ist denn da das andere? Wir werden Alex Grein, Peter Friese hat Alex Grein eingeladen. Nach Monkiewicz kommt die, glaube ich, als Nächste. Oder auf jeden Fall dieses Jahr noch. Und das ist auch was anderes. Als da geht es nicht darum, welche Belichtung ich da jetzt sehe. Sondern da muss man gucken, ich weiß jetzt nicht, was ihr zeigen werdet. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber so, und das hat uns interessiert. Und das wollten wir zeigen. So. Mhm. Und eben, aber eben Fotografie bleiben sozusagen. Also, das ist vielleicht jetzt ein bisschen. Also ich könnte mir auch vorstellen, Malerei zu zeigen, aber zum Beispiel fotorealistische Malerei, die gibt es jetzt immer weniger, die ist wahrscheinlich weg, möglicherweise. Es gibt immer noch so ein paar Maler. Und es gibt in Regensburg eine Galerie, die macht, hat fotorealistische Maler, die haben wir dann noch angeschrieben und haben gesagt, wir würden die gerne, zeig die doch während des Festivals, haben die gar nicht verstanden. Was soll das denn mit Fotografie zu tun haben? Aber das ist für mich so eine Ebene, über die rede ich dann gerne. Ne? Also was ist da noch? Außer eben dieses Foto-Foto.
Ja, gut, dass du das sagst, weil ich habe es eigentlich so verstanden, zunächst, dass ihr eigentlich die künstlerische Fotografie im Blick hattet und da eigentlich dagegen ein bisschen sein wolltet, weil ihr nennt euch das, das heißt ja auch, also du bist ja Leiter seit 2016 dieses Festivals, Internationales Festivals fotografischer Bilder in Regensburg. Das ist ja jetzt so offen, ja, es gibt nur irgendwie,
findest du
nicht, was noch weitergehen sollte. Also, dann kann man ja auch schon fragen, was ist es dann Fotografie überhaupt? Nur, dass man da irgendwie so ein technisches Gerät, dann sind wir wieder bei technischen Geräten,
ja,
einsetzt.
Ja, ja. Aber was, wir haben im Grunde genommen, also der Gedanke war ja vorweggenommen, dass die KI passiert ist. Die gab es ja vorher schon. Also alle, die sich mit Fotografie beschäftigt haben, wussten ja, das führt dahin. Das wird dahin führen, logischerweise. Also spätestens seit der Erfindung von Photoshop war mir das mehr oder weniger klar, dass irgendeine Automatisierung stattfinden wird. Und die haben wir jetzt ja extrem. Und wenn ich aber dann mit den Fotoleuten spreche, dann lehnen die das ja ab, zum Beispiel. Und ich lehne das nicht ab. Sondern das kann zu einem Ergebnis führen, ganz normal, wie jede andere Fotografie auch. Und dann müssen wir wieder über den Begriff sprechen. Also dann wird ganz schnell dieser Begriff, ja, aber Fotografie heißt doch, Ionen treffen irgendwie auf eine lichtempfindliche Schicht und werden da manifestiert. Ne? Also Roland Barthes, das ist so gewesen. Ne? Also die Ionen, Lichtionen, die werden hier reflektiert und kommen hier auf das. Das ging bei dem Chip auch noch, bei dem digitalen Chip, weil das waren auch noch Ionen, Lichtionen, aber bei KI ist das raus.
Was ist dann überhaupt noch ein Foto und wie unterscheidet sich von Malerei?
Lass uns das diskutieren. Deswegen habe ich das Festival, ne, also jetzt ganz bescheiden, den Namen habe ich erfunden, deswegen habe ich das Festival fotografischer Bilder genannt. Mhm. Und nicht Fotofestival, weil, ne? Ich wollte genau darüber diskutieren. Und deswegen kam ja auch dann zustande, weil dann hatten wir dann 2020 in der Pandemie noch eine Ausstellung zusammengestellt. Da warst du dabei, Jürgen. 2020 warst du dabei, nicht 2017. Entschuldige bitte. Du warst 2020. Also es waren erst eine Triennale, jetzt sind wir eine Biennale. Und 2020 war Jürgen dabei, mitten in der Pandemie. Wir hatten nur eine Woche auf. Ein anderes Thema, aber wir haben immer alles schön dokumentiert. Also man kann auf der Festivalseite alles genau, man kann da sogar einen Rundgang, da haben wir dann so diese Quicktime-mäßige Filmchen, da kann man dann sehen, was, was von Jürgen da, da war ein Video dabei, weil ich mir nicht mehr leisten konnte. Transporttechnisch und so. Ich hätte gerne diese große gehabt von dir. Ja, wie auch immer. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Ja, in den
Dark Taxa wollte ich sagen. Michael Reisch hatten wir vorhin von Peter Friese. Den haben wir dann gezeigt 2023, weil das total explodiert. Also weil da ist nichts mehr. Da können wir dann, dann stehst du wirklich davor und diskutierst den Begriff der Fotografie. Und dann sind wir wieder bei Fotografie neu denken. Ja? Mhm. Weil ich kann das ja nicht mehr nehmen. Sonst bin ich einfach, okay, ich mache analoge Fotografie, vielleicht noch ein bisschen digitale Chip-Fotografie und das war's dann. Das interessiert mich aber nicht. Ich will ja weitergehen. Ich will ja weiter mitgehen, mitdenken, neu, das neue Denken, was auch immer.
Also 10 Jahre lang machst du das jetzt, ne?
Ja, wir sind jetzt, 16, genau.
Ne? Und in der Zeit ist die Technik ja wirklich explodiert. Also was mich so interessiert, ist eben die Manipulation von Bildern oder dieses, was ist eigentlich noch real, ne? Das, die Frage gab es schon immer, es wurde immer retuschiert, Trotzki wurde rausgeschnitten aus Fotos, wurde immer gemacht, aber es war immer so ein kleiner Zirkel vorbehalten. Es war immer so, jetzt hat man so, dass wir jedes Bild in Frage stellen, was uns angeboten wird, optisch. Das war früher nicht so. Da hat man eher andersrum, war überrascht, wenn es irgendwie manipuliert wurde, ja, und ich finde das, also wir können das Rad nicht zurückdrehen. Das ist, also wir werden nicht mehr mit Pferdekutschen hier durch die Gegend fahren. Es ist einfach auf dem Markt.
Und wer weiß, genutzt. Wer weiß.
Ne? Wer weiß, ja, das stimmt natürlich. Und ja, an diesem Punkt wird das also Demokratie zersetzen. Ne? Finde ich so, wenn man gar nicht mehr wissen kann, was ist wahr, was ist unwahr. Du hängst es ja ein bisschen an den Fotografiebegriff auf. Ne? Also, du gehst ja außerhalb und sagst, ich ziehe mich jetzt mal zurück, ich bin jetzt der Beobachter, ich bin jetzt gar nicht so der Mitmacher, ne? Sondern beobachtest und sagst irgendwie, dass das Foto als solches, ja, das ist eine andere Art von Fotografie, das ist eine errechnete Fotografie oder sowas.
Ja, das ist ja die Frage.
Bezeichnen, ne? Also, ich weiß, du hast jetzt auch keine Lösung als solches, du diskutierst ja gerne darüber, ne? Und
außer dass ich sagen würde, wir nennen es fotografische Bilder und nicht mehr Fotografie.
Ja. Aber ist das dann nur noch eine Bezeichnung? Jetzt
geht's um ja, aber ist ja Fotografie am Ende auch. Ist ja eine Bezeichnung für ein Medium.
Ja.
Und aber ein spezielles, wenn du so willst, ein spezielles Verfahren. Ich würde es ja weiter Fotografie nennen, aber dann muss ich mich ja die ganze Zeit anlegen mit den Leuten, die das nicht so sehen. Das ist das Problem. Also ich würde es ja weiter Fotografie nennen. Ich meine, Bildhauerei, Malerei sind stehende Begriffe. Also Fotografie, Bildhauerei, Malerei. Film.
Mhm. Aber man könnte ja auch radikal sagen, es sind nur noch Bilder oder es sind nur
noch...
Irgendwann dann werden wir Implantate haben, ja, und wo uns Bilder vorstellen, da ist nichts mehr.
Ja, warum nicht? Also warum nicht? Ich habe da lustigerweise keine Angst vor. Mhm. Also ich habe da auch keinen, oder es flößt mir auch nicht Respekt ein oder so, sondern ich finde das gut. Ich finde es im ganzen Gegenteil. Du hast Demokratie, wie hast du es genannt?
Zersetzend.
Da wäre ich mir auch nicht so sicher. Also ich glaube, es könnte sogar den gegenteiligen Effekt haben. Weil wir jetzt zum ersten Mal vielleicht uns bewusst machen, wie manipulativ schon immer alles war. Auch als du als Journalist zum Beispiel müsstest du es ja am besten wissen. Also du hast deine Notizen gemacht und hast daraus einen Text gemacht. Also weiter kann man ja von dem eigentlichen Verfahren gar nicht weg sein.
Ja.
Das heißt, du versuchst ja aus deiner Erinnerung das zu identifizieren, was du da notiert hast.
Und
machst daraus einen Text und interpretierst ja in einer Tour.
Ja, das tut ja jeder von uns. Regisseur seiner oder Dreh,
Kameramann
seiner
Und so war es ja nie anders im Grunde genommen.
Genau, das, was er wahrnimmt, dass er das auch strukturiert und wie eine Kamerafahrt durchs Leben anlegt, ja.
Und zum Glück haben wir ja so Leute wie den US-Präsidenten, der irgendwie das auch dann so nutzt und das überhaupt nicht begreift. Ja, also der führt es ja vor. Und das passiert andauernd, diese Vorführung von Schwachsinn. Das ist ja irre. Also,
ja.
Ne, mal gucken. Also, wir haben gestern, meine Frau und ich, Christian Ulmen und seine Frau, ja, wo er dann wohl, also das ist jetzt wohl der das Verfahren oder was, keine Ahnung. Sie hat sich getrennt von ihm, weil er Deepfake-Bilder von ihr hochgeladen hat. Ich meine, wie absurd ist das? Ja, von seiner eigenen Ehefrau. Und da waren halt sehr pikante. Können sich jetzt jeder das Wort mit P selber vorstellen. Ja, wieso? Also weil es geht, ganz einfach, weil es möglich ist. Und das wird ja eine ganz andere Evolutionsebene einnehmen, auch von unseren Kindern, von unseren Kindeskindern. Ja, also die werden jetzt mit KI, mit ChatGPT, also ich habe das Gefühl, dass die Gehirnleistung, das heißt ja immer, dass wir nur 5% unserer Gehirnleistung überhaupt nutzen, die möglich wäre. So, und ich glaube, dass das der nächste Evolutionsschritt ist, durch ChatGPT, durch KI, diese Gehirnbereiche anzugehen, evolutionär. Geht nur so. Weil wir diese ganzen Leute, die da irgendwie diese Zu-Fuß-Arbeit gemacht haben, jetzt, die brauchst du alle nicht mehr. Und dann kannst du das für was anderes nutzen, ne?
Ja.
Es fallen natürlich immer welche hinten rüber. Das ist aber bei jeder industriellen Revolution so gewesen. Das ist ja nie anders gewesen. Ne, als das Fließband erfunden war, haben Leute ihre Arbeit verloren, die vorher irgendwie mühsam das irgendwie gemacht haben. Das ist ganz normal. Und das ist damit zu vergleichen, finde ich. Und das ist natürlich bitter auf der einen Seite, aber gut auf der anderen Seite. Weil das ist der Weg in die Zukunft. Alles andere kann nur die Kutsche sein. Da laufen wir vielleicht auch hin. Also wenn jetzt das Ölproblem nicht gelöst wird, ja, wir wollen wieder Verbrenner mehr bauen, ist ja auch völlig schizophren. Aber wenn das Ölproblem nicht gelöst wird, dann macht es irgendwann Bumm und dann sind wir vielleicht wieder da, wo wir dann alle zu Fuß gehen müssen, weil sich keiner mehr leisten kann, mit dem Auto zu fahren. Und mit der Bahn auch nicht. Und Elektrifizierung hat auch nicht gereicht, also dann laufen wir zu Fuß.
Ja.
So wie wir heute. Ein super Spaziergang.
Und mit diesem 5% Gehirnleistung, das klingt mir ein bisschen zu sehr nach Ron L. Hubbard von Scientology.
Ja, vielleicht sollte ich da mal gucken.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken. Mein Name ist
Andy Schotz.
Die vierte Ausgabe des internationalen Festivals fotografischer Bilder.
Und so weiter und so fort. Da hast du echt einen Knüller mit gelandet. Ich glaube, du bist einer der, es gibt zwei Podcasts in diesem Bereich.
Naja, es gibt ganz viele Fotopodcasts, ja, tatsächlich, aber eben Fotopodcaster. Das ist wieder dieses Foto, ja, da gibt's ganz viele von. Ja, die erzählen, die haben die Canon, die neue, die Leica, die Ding, und dann wird das da irgendwie so. Und dann gibt's aber auch noch einen, der ein bisschen was über sich erzählt. Bei mir ist es halt andersrum, also weder Leica noch Canon, aber ganz viel Kunst oder Philosophie. Also es ist ja, also ein Philosophen, Soziologen, Sammlungsleiter, Museumsmacher, Ausstellungsmacher, Verrückte, weniger Verrückte, Jürgen Starks, was auch immer, sind dabei. Mhm. Ne? Also die ganze Bandbreite dessen, was eben diese fotografischen Bilder und mein Universum hergibt.
Ne? 200 Folgen, nein, nicht 200 Folgen, habe ich ja am Anfang schon gesagt, 200, ungefähr 200 Personen, werden natürlich immer mehr. Erste Folge, Hashtag 001. Die fotografische Bilderflut ist nur ein alltägliches Phänomen. Dr. Stefan Gronert. Fotokurator von Sprengel Museum.
Ja, das war sehr lustig. Ich habe ja dann in der Pandemie da gesessen, wie wir alle wahrscheinlich, ne, was machen wir jetzt? Wir können irgendwo hin, keine Ahnung, ne? Und wenn man so einen Druck hat wie ich, was machen zu müssen, dann wird man erfinderisch. Und dazu muss man sagen, 2017 bei dem ersten Festival habe ich meine Künstler noch persönlich besucht und habe dann mit denen Videos gedreht und so weiter. Und das ging dann 2020. Das habe ich immer kurz vor der Ausstellung gemacht. Bin dann in die Ateliers rein, so wie man das macht, als Kurator und als Ausstellungsmacher Leute besuchen und habe dann mit denen so Videofilme gemacht. Wir haben dann so gegenüber gesessen, ich habe die Kamera aufgestellt. Das waren immer so 5-Minuten-Spots, so ein bisschen, ne, weil ich das dann irgendwie so produziert habe. Und das wollte ich natürlich wieder machen, um das viral zu machen. Ne, das war ja auch, ist ja auch ganz wichtig, ne, Social Media, Arbeit, bla bla bla. Und wir sind nur zu zweit, nur Martin und ich, für all das, was wir machen. Und also machen wir alles selber und das wollte ich auch wieder machen. Und das ging dann plötzlich. Ich konnte ja da niemanden besuchen. Wir durften ja nicht weg, nicht raus. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du einen Podcast. Und dann habe ich gedacht, okay, wo fängst du denn an? Und dann wusste ich, Stefan Gronert hatte mir abgesagt für mein Symposium. Schon 2019 hatte ich da ja mein Symposium vorbereitet. Das ist auch noch ein Teil des Festivals, nicht nur die Ausstellung, sondern auch noch ein Kongress. Und ich wollte gerne, dass Stefan kommt und genau darüber redet. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du jetzt einen Podcast, dann rufst du Stefan an und dann musst du es irgendwie hinkriegen, dass das irgendwie tonmäßig da, und dann war Zoom gerade ja am Start, ganz frisch, und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das, lass uns das mal probieren, was hältst du davon? Und Stefan hat sofort zugesagt, das war eine SMS hin und her, und dann haben wir das gemacht. Und dann waren die ersten, ich glaube, die ist auch ganz kurz, 20 Minuten, und ich war völlig aufgeregt, weil ich ja überhaupt keine Ahnung hatte.
Ja.
Und Stefan auch. Und aber ja natürlich viel souveräner als Fotokurator. Ja, und so war die erste Episode. Und ich dachte aber, ich fange oben an. Ja, also wenn der mir absagt und das in die Hose geht, dann machst du es auch nicht mehr. Dann war's das. Das lädst du auch nicht hoch. Ich wollte, das ist auch ganz oft so bei mir, dass ich dann versuche, immer ganz oben anzusetzen. Und dann, ne? Dann so. Und das hat funktioniert. Und dann hatte ich irgendwie gedacht, okay, jetzt machst du 25 Episoden, hatte ich mir so hingelegt, bis das Festival losgeht. Die kannst du dann schön promoten, rausschicken. Du bist, glaube ich, auch in den ersten 25, ne, dabei. Weil du ja auch zur Ausstellung gehört, ich hatte doch meine Ausstellungsleute natürlich irgendwie dann dabei. Das waren schon 14 Künstler, 7 Kuratoren, da haben wir schon alle 25 Episoden so ungefähr. Mhm. Und ich habe gedacht, dann, das war's dann. Damit, die Pandemie ist ja jetzt auch nicht ewig, habe ich gedacht. Und dann habe ich da den Podcast und dann machst du beim nächsten Mal wieder diese Videos. Und dann war das Festival, ich habe auch aufgehört, dann 3-4 Wochen vom Festival letzte Episode und das immer schon angekündigt, das hattest du ja auch gesagt. Du hast keine Folge gefunden, wo ich nicht über das Festival geredet habe. Die gibt's auch, aber tatsächlich ist das natürlich jetzt immer so ein, muss man so ein bisschen ankündigen, finde ich, so ein paar Sachen. Das ist auch zu viel, ich muss mal gucken. Aber das hatte ich dann gedacht, dass ich das mache, und dann hatte ich das bei Podigy hochgeladen, das ist so ein Anbieter für Podcasts, und da kann man natürlich auch diese ganzen Analytics sich angucken, ne? Also wie viel Mal ist das angeklickt worden, was weiß ich, wie viel Follower hast du denn? Und das habe ich dann nach dem Festival gemacht erst, weil ich dachte, okay, jetzt 25 Episoden, super, alles schön, ich habe mir das gar nicht angehabt, nur da muss ich dann 10 Euro im Monat zahlen, oder das ist dann vom Festivalbudget gezahlt worden, weil wir einen kleinen Werbeetat auch hatten. Dann konnte ich das dann mal hochladen, weil die das auch mal schön verteilen. Ich musste mich nicht darum kümmern, dass es bei Apple, Spotify und so, das muss man sonst selber irgendwie hochladen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Also habe ich mir diesen Anbieter gesucht. Und das ist mittlerweile auch ein erfolgreicher Anbieter, ein deutscher, Berliner Startup gewesen zu dem Zeitpunkt. So, und dann habe ich mir diese Analytics angeguckt und dann bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich hatte 4.000 Abonnenten. Die Episoden waren 4.000 Mal angehört, keine Ahnung, ne, dass jede Woche, jeden Monat, jeden Tag waren irgendwie Downloads und von den Geräten, ich konnte das halt genau sehen, ich habe gedacht, oh Gott. Und dann habe ich mir dann auch es gab auch so eine Blog-Funktion natürlich irgendwie in diesem ganzen Bundle da, und dann habe ich mir diese ganzen Nachrichten reingezogen, die da geschrieben wurden, super, und was die alle so geschrieben haben, die Leute, die das gehört haben. Und ich dachte, okay, vielleicht solltest du das weitermachen. Vielleicht ist das nicht schlecht. Vielleicht habe ich da so ein zu dem Zeitpunkt hatte ich zumindest so einen Peaks getroffen. Ja.
Ja.
Und mittlerweile, es gibt zwei, die auf, sag ich mal, wenn ich das jetzt so sagen darf, auf meinem Niveau sind, so wie ich mir das vorstelle. Ne? Mhm. Das ist einmal die Motive von Alex Hagmann und ich. Wir sind so die beiden philosophischen Podcasts so ein bisschen. Und wie gesagt, der Rest, da gibt's dann fotopodcast.de und wie sie alle heißen, die machen ganz viel auch Cross, die verdienen damit Geld. Ich verdiene damit kein Geld, dummerweise, weil die natürlich über Leica, Canon, Nikon entweder die Kameras geschenkt kriegen oder einen Werbeetat haben. Ne?
Hast du nie darüber nachgedacht, das so als Influencer in Dubai zu machen oder so?
Ich lasse die Flagge mal so stehen jetzt.
6 Jahre lang schon.
Gut, dass ich jetzt nicht in Dubai bin. So viel zum Thema Öl.
6 Jahre. Welche sind dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Welche Folgen?
Ich liebe sie alle, ehrlich gesagt. Es gibt natürlich immer mal wieder nervige Situationen. Hatte ich ja auch letztes Mal schon angedeutet, aber die haben dann auch abgesagt. Also ich bin jetzt so jemand, der alles freigibt. Meine Frau hat in dem Business auch zu tun und sagt immer, warum gibst du da mal alles frei? Warum machst du dir diesen Stress? Aber ich finde das gut, ja, dass dann, weil ich immer mit der Ansage dann rangehe, das ist ja jetzt für länger online, ja, und das muss ja jetzt auch immer wieder dir gefallen, wenn du das anhörst. Ja? Also ich will jetzt nicht noch 3 Jahren später von Jürgen jetzt einen Anruf kriegen, ey, kannst du das mal rausnehmen, weil so bin ich nicht mehr. So, das ist doof. Das wäre doof. Und deswegen lasse ich mir das immer freigeben, das Ganze, ne? In einem Prozess, wo ich dann auch sage, hör dir das bitte einmal komplett an, ich gebe dir die komplette Folge und du hörst dir das an. Und wenn ich was rausschneiden soll, dann sag mir das, dann schneide ich das raus. Dann schneide ich das auch raus. Und niemand hat jemals diese Frage gehört, die ich gestellt habe und die Antwort auch nicht. Und das ist mir wichtig. Und so gibt es aber Episoden zum Beispiel, die sind dann nicht freigegeben worden. Da hat dann derjenige gesagt, ich will das nicht. Also im Nachhinein. Wir haben hier 2 Stunden produziert, ich habe 5 Stunden geschnitten, ich habe das Ding zu den Leuten hingeschickt und die haben abgelehnt, haben gesagt, nee, so will ich das nicht. Und ich möchte auch nicht nochmal mit ihnen sprechen.
Okay. Ich habe das Gefühl, dann du würdest mir jetzt keinen Namen nennen.
Nee, das kann ich nicht machen. Also dieses Bashing, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also wenn das noch weitergeht, kann man sich ja vielleicht die Leute rausnehmen, die nicht stattgefunden haben. Und dann weiß man sie. Aber dafür brauche ich noch so 200 Leute wahrscheinlich.
Diese vielen Gespräche, die du geführt hast, die werden dich ja auch weitergeführt haben. Vielleicht auch, wenn du dich jetzt mal sozusagen zurückversetzt an deine aktive Zeit als bildender Künstler.
Ist sie vorbei? Ist sie vorbei? Ich mache es ja, immer noch
weiter. Ne?
Ja.
Ich glaube, aber kann man gar nicht von loslassen. Ne?
Aber es wird ja. Nee, man kann da nicht, ich glaube nicht, nee. Oder? Aber, nee. Wenn man einmal angetreten ist mit der Idee, also meine Idee war zumindest immer, ich wollte was mitteilen. Ne? Ich will was über die Welt, die ich sehe, oder die Welt, in der ich lebe, da wo ich mich bewege, da möchte ich dann meine Erfahrungen oder meine Sichtweisen, meine Blickwinkel, meine Einstellungen, meine Referenzen zu anderen Sachen mitteilen. Deswegen ist das immer so schwer, auch mit dem, ja, das ist doch, dann kommt doch bestimmt aus dem Theater. Ja, das ist bestimmt auch so. Ne? Aber das bin ja ich alles. Also sobald aus meinem Atelier ein Bild rauskommt, bin ich das. Also das ist entschieden, okay, das ist jetzt das Statement. Und wenn man so angetreten ist, dann ist das schwer, damit aufzuhören, ne? Aber das ist überall so. Ob ich jetzt auch als künstlerischer Leiter, ist das ein Statement. Wenn ich eine Gruppe von Künstlern zusammenstelle oder eine Gruppe von Referenten zusammen, das ist mein Statement. Das ist eine Sichtweise auf das, wie ich diese Sache sehe, und dann gebe ich dem einen Titel. Ja, also dann als Aufstellung liebe ich auch Titel zum Beispiel, die dann wichtig sind. Und so. Und deswegen, wie war die Frage? Aber
die Frage war, was du eigentlich daraus gezogen hast.
Ja, das, genau das.
Also, meine Sicht. Die Summe aller Sachen.
Meine Sichtweise natürlich vielleicht geschärft oder auch verändert oder auf Dinge gestoßen wäre, die ich vielleicht nicht gesehen hätte in diesen Gesprächen.
Ja, danke lieber Tankred, danke an den Kunstverein Ruhr und Peter Friese von hier aus noch einmal für die Einladung und danke an alle Anwesenden an dem Abend. Das Gespräch ging tatsächlich noch eine ganze Weile weiter, aber da hat dann die Aufnahme versagt, weil ich mikrofontechnisch nicht richtig die Publikumsfragen vorbereitet hatte. Aber danke an das Publikum, an Peter Friese und den bereits mehrfach erwähnten Jürgen Stark für die Fragen und die Wortbeiträge. Ja, apropos Fotobuchpreis, wer noch Bücher einreichen möchte, der kann das noch bis zum 30. Juni online unter deutscherfotobuchpreis.de tun. Tipp ganz interessant an dieser Stelle vielleicht, das Paketangebot für Vieleinreicher. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. Ich freue mich auf eure Kommentare, schreibt mir eine Mail und wenn ihr möchtet eine Sprachnachricht auch per Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, damit ist die heutige Episode beendet. Danke fürs Dabeisein und Mitdenken. Bitte bewertet meinen Podcast mit Sternchen, am besten natürlich mit 5, denn das rankt meinen Podcast höher. Klickt auf die Glocke bei Spotify oder Apple und dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald eine neue Folge online ist. In diesem Sinne, ciao, ciao und bis bald.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast. Schreibe uns eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de.